Das Bekenntnis. In diesem Kampf mag zwar die noch vorhandene Verderbnis für eine Zeit lang sehr die Oberhand gewinnen, doch durch die ständige Zufuhr von Kraft aus dem heiligenden Geist Christi überwindet der wiedergeborene Teil, und so wachsen die Heiligen in der Gnade, indem sie die Heiligkeit in der Furcht Gottes vollenden. Westminster Bekenntnis, Kapitel 13, Abschnitt 3. Einleitung. Es gibt eine Erfahrung, über die in unseren Gemeinden selten offen gesprochen wird, und doch kennen sie mehr Gläubige, als wir ahnen. Der Christ, der vor einigen Jahren mit klopfendem Herzen zum Glauben kam, aufrichtig, unter Tränen der Reue, mit einem klaren Bruch gegenüber der alten Lebensweise, sitzt heute in seinem stillen Kämmerlein und fragt sich, was ist aus mir geworden? Die Sünde, die er damals unter dem Kreuz begraben wähnte, hat sich wieder geregt, zuerst leise, dann lauter, und eines Tages hat er ihr nachgegeben, nicht in einem blinden Sturm der Leidenschaft, sondern mit einer Müdigkeit, die fast schlimmer war, einem Achselzucken der Seele, das sagte, es hat doch alles keinen Zweck. Der Rückschlag kam nicht als einzelner Schlag, sondern als eine Zeit, in der das Fleisch Oberwasser bekam und der Geist zu ertrinken schien. Die Gebetszeiten wurden kürzer, die Bibel blieb zugeklappt, die Sündennot stumpfte ab. Und nun sitzt er da, verletzt und verwirrt, und fragt sich, bin ich überhaupt wiedergeboren? Kann ein wahrer Christ so tief fallen? Hat der Geist mich verlassen? Der dritte Abschnitt des 13. Kapitels ist für diesen Mann geschrieben und für die Frau, die seit Monaten gegen eine lähmende Traurigkeit ankämpft und sich fragt, warum Gott so fern scheint. Er gilt dem jungen Christen, der in eine Versuchung geriet und dachte, er stünde fester, und dem alten Pilger, der nach Jahrzehnten des Kampfes müde geworden ist und nicht weiß, ob er noch einen Schritt weitergehen kann. Die Westminster-Väter haben im ersten Abschnitt gelehrt, was die Heiligung ist, ein wirkliches Werk des Geistes, das die Herrschaft der Sünde bricht und die Gnaden zur Entfaltung bringt. Im zweiten Abschnitt beschrieben sie den unversöhnlichen Krieg, der aus der verbliebenen Verderbnis entspringt. Nun, im dritten Abschnitt, treten sie in die tiefsten Niederungen der christlichen Erfahrung ein und beantworten die Frage, die jedem Kämpfer irgendwann auf den Lippen brennt, was geschieht, wenn der Krieg eine Zeit lang schlecht steht, wenn die Verderbnis die Oberhand gewinnt, wenn mein Glaube welkt, meine Liebe erkaltet und die Sünde, die ich besiegt wähnte, mich wieder zu Boden wirft? Bin ich verloren? Die Antwort des Bekenntnisses ist ein Triumph seelsorgerlicher Weisheit. Sie leugnet die Realität der Rückschläge nicht, mag zwar die noch vorhandene Verderbnis für eine Zeit lang sehr die Oberhand gewinnen. Aber sie lässt den Gefallenen auch nicht liegen. Sie zeigt ihm die verborgene Quelle, aus der die Kraft zur Wiederherstellung fließt, die ständige Zufuhr von Kraft aus dem heiligenden Geist Christi. Und sie verkündet das Endergebnis nicht als bloße Möglichkeit, sondern als gewisse Tatsache, der wiedergeborene Teil überwindet, und so wachsen die Heiligen in der Gnade, indem sie die Heiligkeit in der Furcht Gottes vollenden. Das ist keine Theorie. Das ist das Evangelium für müde Kämpfer. Die biblischen Grundlagen. Die Schrift verschweigt die Niederlagen der Heiligen nicht, und sie tut dies nicht, um uns zu entmutigen, sondern um uns zu zeigen, dass der Gott, der Gefallene wieder aufrichtet, derselbe ist, der uns heute noch trägt. Kein biblischer Bericht veranschaulicht die zeitweilige Oberhand der Verderbnis erschütternder als die Verleugnung des Petrus. Der Mann, der wenige Stunden zuvor geschworen hatte, und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich niemals, der das Schwert im Garten zog und dem Knecht des Hohepriesters das Ohr abhieb, eben dieser Mann fiel vor der Frage einer Magd. Nicht unter der Folter, sondern vor der beiläufigen Bemerkung, du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa. Und Petrus leugnete, fluchte, schwor, dreimal, mit wachsender Heftigkeit. Der Hahn krähte. Der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Die Verderbnis gewann für eine Zeit lang die Oberhand, nicht nur für einen Augenblick, sondern in einer Abfolge abgestufter Verleugnungen. Aber der Herr hatte für ihn gebetet. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das griechische Ekleid bedeutet, völlig versagen, ganz ausgehen. Petri Glaube flammte auf und brannte nieder, aber er erlosch nicht völlig. Unter der Asche glomm ein Docht weiter, weil Christus für ihn eintrat. Und der wiedergeborene Teil überwand. Derselbe Petrus, der vor einer Magd gezittert hatte, stand wenige Wochen später vor dem Hohen Rat und sprach: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Mann, der gefallen war, wurde wiederhergestellt, nicht in eigener Kraft, sondern durch die ständige Zufuhr von Kraft aus dem heiligenden Geist Christi. Nicht anders die Geschichte Davids. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der Sänger Israels, und doch sehen wir ihn monatelang in unbereuter Sünde verharren. Der Ehebruch mit Bathseba war eine plötzliche Tat, aber die Vertuschung danach, die Täuschung Urias, der Befehl zu seiner Ermordung, dies alles geschah mit kalter Berechnung. Die Verderbnis gewann für eine Zeit lang die Oberhand, und zwar nicht nur im Fleisch, sondern im Herzen dieses gesalbten Königs. Monate vergingen, ehe der Prophet Nathan vor ihm stand und sagte: Du bist der Mann. Und dann geschah, was das Bekenntnis beschreibt. Der Geist, der sich im Ungehorsam zurückgezogen hatte, ohne den Gläubigen ganz zu verlassen, durchbrach die Verhärtung. Der wiedergeborene Teil erwachte. Und David betete: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Jede Bitte atmet das Bewusstsein, Wiederherstellung geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Zufuhr dessen, was nur Gott geben kann. Die tiefste Entfaltung dieser Wahrheit finden wir im 8. Kapitel des Römerbriefs. Paulus hat im 7. Kapitel den Krieg in seiner ganzen Schonungslosigkeit offengelegt. Nun erhebt er den Blick vom Schlachtfeld zum Feldherrn. Der erste Satz, den er schreibt, ist die Antwort auf die Verzweiflung, die der Krieg im Herzen des Gläubigen auslösen kann: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nicht, keine Sünde. Nicht, keine Niederlage. Sondern, keine Verdammnis. Das Urteil ist aufgehoben, der Ankläger zum Schweigen gebracht, der Schuldbrief an das Kreuz genagelt. Das ist der Grund, auf dem der gefallene Christ steht, auch und gerade dann, wenn seine Gefühle ihm das Gegenteil zuflüstern. Aber Paulus bleibt nicht beim negativen Trost stehen. Er entfaltet die Quelle der fortdauernden Kraft. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das Einwohnen des Geistes ist das unterscheidende Merkmal des Christen. Und dieses Einwohnen ist nicht bloß statisch, es ist eine Quelle, die beständig fließt. Paulus fährt fort: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Hier liegt die ständige Zufuhr von Kraft aus dem heiligenden Geist Christi, derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab gerufen hat, wohnt in dir und wirkt in dir. Die Kraft, die den Stein wegwälzte und den Tod besiegte, ist die Kraft, die deine Verderbnis zurückdrängt und deinen Glauben wiederbelebt, wenn er zu erlöschen droht. Ein weiteres Bild vertieft diesen Gedanken. In seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium spricht der Herr vom Weinstock und den Reben: Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das griechische Men, bleiben, meint nicht einen einmaligen Entschluss, sondern ein fortwährendes Verharren in der Gemeinschaft. Der Saft, der von der Wurzel in die Reben steigt, ist ein Bild für die ständige Zufuhr geistlichen Lebens. Die Rebe zehrt nicht von der gestrigen Verbindung, sie bedarf des stetigen Flusses, Augenblick für Augenblick. So der Christ. Er lebt nicht von der gestrigen Gnade. Er lebt von der Kraft, die in diesem Augenblick vom Haupt in die Glieder fließt, vom Weinstock in die Reben, von Christus durch den Geist in die Seele. Derselbe Christus, der die ständige Zufuhr verheißt, verheißt auch das Ergebnis dieser Zufuhr, Wachstum. Der Apostel Petrus, der die Bitterkeit des Falls und die Süßigkeit der Wiederherstellung am eigenen Leib erfahren hatte, schließt seinen zweiten Brief mit der Ermahnung: Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Das griechische Auxanite ist ein Imperativ des Präsens, ein fortwährendes, nie abgeschlossenes Wachstum. Die Gnade, in der wir wachsen sollen, ist nicht nur die Gunst Gottes, die uns gerecht spricht, sondern auch die Kraft Gottes, die uns heiligt. Und die Erkenntnis Christi, in der wir wachsen sollen, ist nicht das theoretische Wissen über ihn, sondern die persönliche, herzliche, gemeinschaftliche Erkenntnis seiner Person, jene Erkenntnis, die Paulus meint, wenn er sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. In diesem doppelten Wachstum, in der Gnade, die befähigt, und in der Erkenntnis, die umgestaltet, vollendet der Geist sein Werk. Die Frucht dieses Wachstums ist eine umfassende Heiligkeit, gewirkt nicht im Geist der Selbstsicherheit, sondern in der Furcht Gottes. Ein letzter Blick auf die Weisheitsliteratur des Alten Bundes. Der Schreiber der Sprüche hält eine Beobachtung fest, die dem gefallenen Christen wie ein Tau auf verdorrte Erde fällt, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Das hebräische Adik, der Gerechte, bezeichnet nicht den Gottlosen, nicht den Heuchler, sondern den, den Gott gerecht gesprochen hat und der, bei allem Versagen, in Aufrichtigkeit vor ihm wandelt. Er fällt nicht einmal, nicht zweimal, sondern siebenmal, die Zahl der Fülle. Seine Niederlagen sind keine seltenen Ausnahmen, sie sind die immer wiederkehrenden Rückschläge eines lebenslangen Krieges. Aber er steht wieder auf. Der Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen ist nicht, dass der eine niemals sündigt und der andere wohl, der Unterschied ist, dass der eine, wenn er gefallen ist, wieder aufsteht, durch die Hand dessen, der den Gefallenen aufrichtet und die müden Knie stärkt. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Väter von Westminster diesen Abschnitt formulierten, hatten sie nicht nur die Schrift vor Augen, sondern auch den Seelsorger in der Studierstube, den Pfarrer am Krankenbett und den verzweifelten Christen, der unter der Last seiner Rückschläge zusammengebrochen war. Sie schrieben ein Bekenntnis, aber sie schrieben es mit dem Herzen von Hirten. Der erste Halbsatz ist eine realistische Diagnose, die Verderbnis mag für eine Zeit lang sehr die Oberhand gewinnen. Jedes Wort ist mit Bedacht gesetzt. Mag. Zeigt, dass es möglich ist, dass es vorkommt, dass es keine seltene Ausnahme ist. Die noch vorhandene Verderbnis. Meint, nicht die neue Natur sündigt, sondern das, was von der alten noch übrig ist. Für eine Zeit lang. Bedeutet, dass die Oberhand zeitlich begrenzt ist, auch wenn sie dem leidenden Christen wie eine Ewigkeit vorkommt. Und sehr, lateinisch multum prevalere, meint ein beträchtliches Übergewicht. Es ist kein leichtes Straucheln, kein unbedeutender Ausrutscher, es ist eine Niederlage von Gewicht, bei der die Sünde ernsthaft und spürbar dominiert. Die Väter beschreiben hier jene dunklen Zeiten im Leben eines Christen, in denen die Gnade zu schlafen und das Fleisch zu regieren scheint. Die Väter gestehen dies so offen zu, weil die Schrift es tut und weil die christliche Erfahrung es bestätigt. Ein Bekenntnis, das die Möglichkeit schwerer Rückschläge leugnete oder beschönigte, wäre nicht nur unbiblisch, sondern auch seelsorgerlich unbrauchbar. Es würde den gefallenen Christen in die Verzweiflung treiben, entweder sein Fall beweist, dass er nie wirklich bekehrt war, oder das Bekenntnis irrt. Die Väter weigern sich, diesen falschen Trost zu spenden, und sagen stattdessen die Wahrheit, ja, du kannst fallen, und zwar schwer. Das macht dich nicht zum Heiden, sondern zum Sünder, der Gnade bedarf, wie jeder andere Christ auch. Nun kommt die Wende, markiert durch ein gewichtiges Doch. Die Väter lassen den Gefallenen nicht liegen. Sie richten seinen Blick auf die Quelle der Wiederherstellung, die ständige Zufuhr von Kraft aus dem heiligenden Geist Christi. Der Ausdruck Zufuhr, lateinisch Supplementum, meint nicht eine einmalige Ausrüstung, die für den ganzen Weg reichen müsste, sondern eine beständige, erneuerte Nachlieferung. Der Christ bekommt nicht am Tag seiner Bekehrung einen Vorrat an Kraft, von dem er über Jahrzehnte zehren könnte. Er empfängt heute, was er heute braucht, und morgen neu, was morgen nötig sein wird. Das Manna in der Wüste verdarb, wenn es aufgehoben wurde, es musste täglich neu gesammelt werden. So die Gnade, sie wird jeden Morgen neu geschenkt, und der Christ, der heute auf die gestrige Gnade zurückgreifen will, findet nur Fäulnis und Selbstvertrauen. Der Begriff des heiligenden Geistes Christi verdient besondere Beachtung. Der Geist heiligt, das ist sein besonderes Werk in den Glaubenden. Aber er heiligt als der Geist Christi. Er hat keine von Christus unabhängige Wirksamkeit. Er nimmt von dem, was Christi ist, und verklärt es. Die Kraft, die er zuführt, ist die Kraft Christi, erworben durch seinen Tod und seine Auferstehung, vermittelt durch seine Fürbitte zur Rechten des Vaters. Der Christ, der geschwächt zu Boden gesunken ist, empfängt neue Kraft, nicht weil er besonders inständig gebetet oder sich als würdig erwiesen hätte, sondern weil Christus für ihn eintritt und der Geist diese Fürbitte in Kraft umsetzt. Das Ergebnis dieser ständigen Zufuhr lautet, der wiedergeborene Teil überwindet. Hier sprechen die Väter nicht von einer Möglichkeit, sondern von einer Gewissheit. Im ersten Abschnitt hatten sie gesagt, die Herrschaft der Sünde sei zerstört, im zweiten, der Krieg sei unversöhnlich, nun sagen sie, in diesem Krieg ist der Ausgang nicht zweifelhaft. Der wiedergeborene Teil, jenes neue Lebensprinzip, das der Geist bei der Wiedergeburt eingepflanzt hat, wird nicht unterliegen. Er mag für eine Zeit lang zurückgedrängt werden, aber er wird nicht ausgelöscht. Der Same Gottes bleibt in ihm, und dieser Same trägt Frucht. Und dann fügen die Väter eine letzte, vielleicht tröstlichste Aussage des ganzen Abschnitts hinzu, und so wachsen die Heiligen in der Gnade. Das so ist entscheidend. Es verbindet das Wachstum nicht mit den Siegen allein, sondern mit dem Zyklus aus Niederlage und Wiederherstellung. Die Väter lehren, dass die Heiligen nicht nur trotz ihrer Rückschläge wachsen, sondern durch sie. Die Niederlage von gestern, die heute unter Tränen bereut wurde, hat eine Wurzel des Hochmuts freigelegt, die sonst unentdeckt geblieben wäre. Die Kraft, die in der Schwachheit neu geschenkt wurde, hat den Glauben tiefer in Christus verankert, als ein ununterbrochener Siegeszug es je vermocht hätte. Die Heiligung schreitet voran, nicht auf einer geraden Linie ungebrochener Erfolge, sondern auf einem Weg, der durch Täler der Demütigung und Überhöhen der Wiederherstellung führt. Der abschließende Zusatz qualifiziert dieses Wachstum, indem sie die Heiligkeit in der Furcht Gottes vollenden. Das Wort vollenden meint hier nicht eine endgültige, perfekte Vollendung. Diese bleibt der Herrlichkeit vorbehalten. Gemeint ist ein zunehmendes, fortschreitendes Reifen. Und die Atmosphäre, in der dieses Wachstum geschieht, ist die Furcht Gottes. Das ist nicht die knechtische Angst des Sklaven vor der Peitsche, sondern die kindliche Ehrfurcht vor dem Vater, die Scheu der Liebe, die nichts mehr fürchtet, als ihn zu betrüben. Wo die Furcht Gottes die Seele durchdringt, da ist die Heiligung kein Projekt der Selbstverbesserung mehr, sondern ein heiliger Wandel vor dem Angesicht dessen, der die Herzen prüft. Der Christ, der in dieser Furcht wandelt, weiß, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, aber er ist auch der Vater, der den verlorenen Sohn mit offenen Armen empfängt. Theologische Tiefe. Die Heiligung als Weg mit Rückschlägen und Wiederherstellungen zu verstehen, das haben die Reformatoren und ihre Nachfolger in einer Tiefe durchdrungen, die der seichten Frömmigkeit unserer Tage oft abgeht. Bullinger hat in seinen Dekaden eine Einsicht formuliert, die den Nerv dieses Abschnitts trifft. Der Bund Gottes mit seinem Volk, so Bullinger, enthält nicht nur die Forderung des Gehorsams, sondern auch die Verheißung der Gnade, die den Gehorsam allererst ermöglicht. Der Mensch, der aus eigener Kraft heilig zu werden versucht, scheitert notwendig, und zwar so, dass er entweder in die Verzweiflung oder in die Heuchelei getrieben wird. Aber der Mensch, der im Bund steht, empfängt, was der Bund verheißt, die tägliche Buße, die tägliche Vergebung, die tägliche Erneuerung durch den Heiligen Geist. Bullinger sah im Versagen der Glaubenden keinen Beweis gegen die Wirksamkeit der Gnade, sondern den Anlass, die Gnade umso inbrünstiger zu suchen. Der Christ fällt nicht aus dem Bund, wenn er sündigt, er erweist vielmehr, dass er im Bunde steht, indem er nach dem Fall zum Gnadenstuhl zurückkehrt. Der Puritaner Thomas Goodwin, dessen Schriften über das Werk des Heiligen Geistes zu den tiefgründigsten der englischen Theologie gehören, entfaltete die Lehre von der ständigen Zufuhr von Kraft in einer Weise, die das Bekenntnis unmittelbar erhält. Goodwin verglich das Werk des Geistes im Glaubenden mit einer Quelle, die niemals versiegt, auch wenn sie zeitweise unter Geröll verschüttet zu sein scheint. Der Geist wirkt in den Glaubenden nicht nur durch gelegentliche, außerordentliche Eingriffe, sondern durch eine beständige, oft unmerkliche Einflößung von Leben. Gerade die Unruhe, die der Christ nach einem Fall empfindet, der Schmerz der Reue, der Zug zur Umkehr, all dies ist nicht das Werk des Fleisches, sondern das Werk des Geistes, der die neue Natur wiederbelebt. Die Zufuhr geschieht durch die verordneten Mittel, durch das Wort, das die Verheißungen vor Augen stellt, durch das Gebet, das die leeren Hände ausstreckt, durch das Abendmahl, das den gekreuzigten und auferstandenen Herrn verkündet. Wer diese Mittel vernachlässigt, dem stockt die Zufuhr, nicht weil der Geist träge wäre, sondern weil er sich an seine eigenen Verordnungen gebunden hat. Francis Turretin hat in seiner elenktischen Theologie das Verhältnis zwischen dem Wiedergeborenen und dem unerneuerten Teil mit einer Präzision bestimmt, die dem Bekenntnis zugrunde liegt. Turretin Unterschied zwischen dem habituellen Prinzip der Gnade und den einzelnen Akten, in denen dieses Prinzip sich äußert. Der neue Mensch als Prinzip kann nicht sterben, er bleibt, weil der Geist ihn bewahrt. Aber die Äußerungen dieses neuen Menschen können für eine Zeit lang nachlassen, ja fast zum Erliegen kommen. Als David in der Sünde verharrte, war das Prinzip der Gnade nicht erloschen, sondern in einen todesähnlichen Schlaf gesunken, aus dem es durch das Wort des Propheten und die erneuernde Gnade des Geistes wieder erweckt wurde. Der Christ, der nach einem Fall an seiner Wiedergeburt zweifelt, soll nicht auf die momentane Abwesenheit der Gnadenwirkungen starren, sondern auf das bleibende Fundament blicken, den Samen Gottes, der in ihm bleibt, und den Geist, der diesen Samen nicht verderben lässt. Richard Sibbes hat in seinem Büchlein über das geknickte Rohr und den glimmenden Docht den dritten Abschnitt in eine Sprache der Zärtlichkeit übersetzt. Sibbes geht von der Prophezeiung Jesajas aus, die Matthäus auf Christus bezieht: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das Rohr, das kaum noch einen Windstoß aushält, und der Docht, der mehr Rauch als Feuer von sich gibt, dies, so Sibbes, sind die Kinder Gottes in den Zeiten, in denen die Verderbnis die Oberhand gewonnen hat. Ein schwacher Christ mit einem rauchenden Glauben, einer, der kaum noch beten kann und dessen Busse nur ein dumpfer Schmerz ohne Worte ist, diesen wird Christus nicht verwerfen. Er wird ihn vielmehr behutsam behandeln, mit der Zartheit eines Arztes, der einen gebrochenen Knochen einrichtet. Sibbes sah in der Zärtlichkeit Christi gegenüber den Schwachen den höchsten Erweis seiner Herrlichkeit. Die Kraft, die er den Schwachen zuführt, ist keine donnernde, sondern eine stille, nicht die Kraft des Erdbebens, sondern die des sanften Säuselns. Der glimmende Docht wird neu entfacht, nicht durch einen Sturm, sondern durch einen Hauch des Geistes, kaum spürbar, doch unwiderstehlich. Calvin hat in seiner Institutio die bleibende Grundlage für alles gelegt, was das Bekenntnis über die Heiligung lehrt. Er bestand darauf, dass die Heiligung in der Gemeinschaft mit Christus verankert ist und nicht in der sittlichen Anstrengung des Glaubenden. In der Vereinigung mit Christus empfängt der Christ Rechtfertigung und Heiligung als eine doppelte, unteilbare Gnade. Aber Calvin wusste auch um die Dürrezeiten der Seele. Er schrieb, dass der Glaube zuweilen wie ein Funke unter der Asche verborgen liegt und dass der Christ sich in solchen Zeiten nicht selbst aufgeben darf, sondern auf die Treue Gottes blicken muss, der das Werk, das er begonnen hat, nicht unvollendet liegen lässt. Der Niederländer Wilhelmus Abrakel widmete dem Wachstum in der Gnade einen Abschnitt in seinem redlichen Gottesdienst, der zu den praktischsten und erwärmendsten der gesamten reformierten Literatur gehört. Abrakel unterschied zwischen dem Stand der Gnade und dem Wachstum der Gnade. Der Stand, bei der Wiedergeburt empfangen, ist unverlierbar. Das Wachstum ist die fortschreitende Entfaltung dieses Standes. Aber Abrakel warnte vor zwei Irrtümern. Einige meinen, das Wachstum müsse in gleichmäßigen, stetigen Schritten geschehen und verzweifeln, wenn sie keine messbaren Fortschritte erkennen. Andere meinen, das Wachstum bestehe in außergewöhnlichen geistlichen Erlebnissen und verachten die unscheinbaren Früchte der Gnade. Abrakel bestand dagegen auf dem oft verborgenen, langsamen, organischen Charakter des Wachstums. Wie ein Baum wächst, nicht in Sprüngen, sondern stetig, unmerklich, in der Tiefe des Bodens und in der Höhe der Krone zugleich, so wächst der Christ. Und wie ein Obstbaum im Winter kahl und tot erscheint, während der Saft in den Wurzeln bereits auf den Frühling wartet, so mag der Christ in Zeiten der Anfechtung geistlich tot erscheinen, während der Geist im Verborgenen am Werk ist. Diese Wolke von Zeugen, Bullinger, Goodwin, Turretin, Sibbes, Calvin, Abrakel, legt in unterschiedlichen Stimmen dasselbe Zeugnis ab: Der Weg der Heiligung führt durch Täler, aber er führt durch sie hindurch, und hindurch trägt ihn die Hand eines anderen. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, erwarte Rückschläge und lass dich von ihnen nicht aus der Bahn werfen. Wenige Irrtümer haben mehr Seelen verwundet als die falsche Erwartung, das christliche Leben müsse ein ununterbrochener Aufstieg sein. Man hat jungen Christen gepredigt, sie hätten den Sieg, und als die erste große Niederlage kam, glaubten sie, das ganze Christentum sei eine Täuschung gewesen. Das Bekenntnis befreit dich von dieser Illusion. Es sagt dir im Voraus, was dich erwartet. Es mag Zeiten geben, in denen die Verderbnis die Oberhand gewinnt und dein Glaube auf einen glimmenden Docht zusammenschrumpft. Das ist Sünde, und Sünde ist niemals harmlos, aber es ist auch nicht das Ende. Wenn du fällst, steh wieder auf. Wenn du gesündigt hast, bekenne es. Wenn der Docht raucht, ersticke ihn nicht mit deiner Verzweiflung, sondern halte ihn dem entgegen, der das geknickte Rohr nicht zerbricht. Der Unterschied zwischen dem wahren und dem falschen Christen liegt nicht darin, dass der eine niemals fällt, sondern dass der eine wieder aufsteht und der andere liegen bleibt. Steh auf. Nicht morgen. Jetzt. Zweitens, lerne, die Kraft nicht in dir selbst zu suchen, sondern sie ständig von außen zu empfangen. Die Formulierung ständige Zufuhr von Kraft ist vielleicht der praktisch wichtigste Satz in diesem Abschnitt. Der Christ zehrt von nichts, was er in sich selbst vorfindet. Seine gestrige Andacht nährt ihn heute nicht mehr, die Kraft, die er für die heutige Versuchung braucht, muss ihm heute geschenkt werden. Das demütigt den Stolz und tröstet die Schwachheit. Der Stolze meint, er habe einen Vorrat an geistlicher Kraft, auf den er zurückgreifen könne, er betet weniger inbrünstig, weil er sich auf das Gestern verlässt. Der Schwache klagt über den Mangel an Gefühl, an Glaubenskraft und vergisst, dass Christus nicht zu den Starken gekommen ist, sondern zu den Kranken. Bitte täglich um die Zufuhr. Jeden Morgen sprich, Herr, gib mir heute die Kraft, die ich gestern nicht hatte und morgen nicht brauchen werde. Der Geist wird die Bitte nicht unerhört lassen, denn er ist derselbe, der in den Schwachen mächtig ist. Drittens, miss dein Wachstum nicht an einzelnen Tagen, sondern an der Gesamtrichtung deines Lebens. Abrakels Bild vom Baum ist hier weise. Wer täglich vor den Spiegel tritt und fragt, bin ich heute heiliger als gestern, wird entweder in die Selbsttäuschung oder in die Verzweiflung getrieben. Geistliches Wachstum ist kein Börsenkurs, den du stündlich ablesen kannst. Es geschieht in der Tiefe, im Verborgenen, oft ohne dass der Christ es selbst bemerkt. Statt täglich zu messen, blicke in größeren Abständen zurück. Wo standest du vor einem Jahr? Vor 5 Jahren? Bist du demütiger geworden? Hast du eine tiefere Abscheu vor der Sünde? Ist Christus dir kostbarer, die Schrift süßer, das Gebet natürlicher? Nicht die Höhe, sondern die Richtung deines Weges gibt Auskunft. Und wenn du die Richtung nicht erkennst, vertraue dem, der dich führt, auch im Dunkel. Er weiß, wohin der Weg geht. Viertens, lass die Erfahrung deiner Schwachheit zum Antrieb der Demut werden, nicht zum Vorwand der Sünde. Das Bekenntnis sagt, die Verderbnis möge für eine Zeit lang sehr die Oberhand gewinnen. Das ist eine Beschreibung, keine Entschuldigung. Der Christ, der diese Wahrheit als Freibrief für sorgloses Sündigen benutzt, verkehrt die Gnade in Mutwillen. Die Verheißung der Wiederherstellung gilt dem Zerschlagenen, nicht dem Trotzigen, dem, der seine Sünde hasst, nicht dem, der mit ihr Frieden geschlossen hat. David fiel tief, aber er empfing die Zurechtweisung Nethans mit zerschlagenem Herzen. Sein Gebet in Psalm 51 ist das Muster echter Buße, keine Beschönigung, keine Ausflüchte, keine Verschiebung der Schuld, sondern das offene Bekenntnis, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Prüfe dich, ob dein Schmerz über die Sünde nur der Schmerz über ihre Folgen ist oder der Schmerz über ihre Hässlichkeit. Die Traurigkeit der Welt wirkt den Tod, die göttliche Traurigkeit wirkt eine Buße, die niemanden reut. Fünftens, stärke deine Brüder und Schwestern, die gefallen sind, mit der Sanftmut dessen, der dich getragen hat. Die Gemeinde ist kein Verein von Sündlosen, sondern eine Genesungsstation für Sünder. Der gefallene Bruder braucht nicht deine Entrüstung, sondern deine Tränen, nicht deinen moralischen Vortrag, sondern dein Gebet, nicht deine kalte Schulter, sondern deine ausgestreckte Hand. Paulus ermahnt, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Sünde übereilt würde, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Das sieh auf dich selbst ist der Schlüssel. Du stehst nicht, weil du stärker wärst als der Gefallene, sondern weil die bewahrende Gnade dich bis jetzt bewahrt hat. Derselbe Unfall könnte morgen dir geschehen. Wiederherstellung ist das Geschäft des Evangeliums. Die Gemeinde, die keine Wiederherstellung kennt, hat das Evangelium vergessen. Sechstens, richte deinen Blick auf den Tag, an dem der Kampf endet und die Furcht sich in Freude verwandelt. Das Bekenntnis spricht von der Vollendung. Der Heiligkeit in der Furcht Gottes, aber dem geübten Ohr klingt hier bereits der Ton der Ewigkeit an. Die Heiligkeit, die der Christ hier in Furcht und Zittern erstrebt, wird er dort in vollendeter Freude besitzen. Der Krieg, der deine Tage verzehrt, wird zu Ende gehen. Der Feind, der dich dein Leben lang verfolgt hat, wird endgültig besiegt sein. Der Glaube, der hier mit Zweifeln ringt, wird dort schauen. Die Liebe, die hier immer wieder erkaltet, wird dort in voller Glut brennen. Und die Furcht des Herrn, die hier den Wandel prägt, wird dort umschlagen in die selige Ehrfurcht der Erlösten, die das Lamm sehen, wie es ist. Der Weg ist lang, die Last ist schwer und deine Kräfte sind gering. Aber der Hafen ist nahe und der Hafenmeister erwartet dich am Ufer. Gebet. Herr, du Hirt deiner Schafe, du Hüter deiner Kinder. Manchmal scheint es, als hätten die Wölfe die Oberhand und die Herde sei zerstreut. Der Feind ist listig, die Welt verlockend und das Fleisch, ach, so schwach. Wie oft haben wir uns vorgenommen, dir treu zu sein, und noch am selben Tag sind wir gestrauchelt und gefallen. Wie oft hat die Sünde, die wir besiegt und begraben glaubten, sich aus dem Grab erhoben und uns wieder zu Boden geworfen. Wie oft war unser Glaube nur noch ein rauchender Docht, unsere Liebe kaum noch eine flackernde Flamme, unsere Hoffnung kaum noch ein Schimmer am Horizont. Und doch, Herr, preisen wir dich, du hast uns nicht aufgegeben. Wo wir verzweifelt wären über uns selbst, hast du uns erhalten. Wo wir liegen geblieben wären in unserer Scham, hast du uns aufgerichtet. Wo wir verstummt wären in unserer Schuld, hast du uns das Bekenntnis auf die Lippen gelegt und die Vergebung ins Herz gesprochen. Deine Treue ist der Grund, auf dem wir stehen, deine Gnade das Brot, das uns nährt, dein Geist die Quelle, die in uns fließt und nicht versiegt, auch wenn wir sie unter dem Geröll unserer Sünden begraben wenden. Wir danken dir für die ständige Zufuhr von Kraft aus dem heiligenden Geist Christi. Jeder Sieg, den wir errungen haben, war nicht unser, sondern dein Werk. Jeder Strauchler, der uns nicht zu Fall brachte, war nicht unserer Standfestigkeit zu verdanken, sondern deiner bewahrenden Hand. Jede Nacht der Anfechtung, die ein Morgen fand, zeugt von deiner Geduld, die größer ist als unser Unverstand. Gib, dass wir aus dieser Quelle schöpfen morgen für morgen, ohne Unterlass, nicht weil wir es verdient hätten, sondern weil wir es brauchen, mehr als Brot, mehr als Luft, mehr als Leben selbst. Wir bitten dich für die unter uns, die in diesem Augenblick am Boden liegen. Einige sind gefallen, und die Scham hindert sie, aufzustehen. Einige liegen schon lange, und die Hoffnung ist ihnen abhanden gekommen, dass sie je wieder gehen könnten. Einige haben sich mit der Sünde abgefunden und führen einen verlorenen Kampf nur noch dem Schein nach. Herr, erbarme dich! Sende deinen Geist, der die Totengebeine lebendig macht, sende dein Wort, das die Schuppen von den Augen löst, sende einen Nathan, der dem gefallenen David sagt, du bist der Mann. Und ihm dann die Vergebung verkündigt. Lehre uns, in der Furcht Gottes zu wandeln. Nicht in knechtischer Angst, die dich flieht, sondern in kindlicher Ehrfurcht, die dich sucht. Nicht in lähmender Furcht vor Strafe, sondern in heiliger Scheu, dich zu betrüben, der du uns so unaussprechlich geliebt hast. Lass uns niemals vergessen, dass der Gott, dem wir dienen, ein heiliges Feuer ist und dasselbe Feuer uns nicht verzehrt, weil ein anderer sich für uns hat verzehren lassen. Vollende dein Werk in uns. Führe uns durch die Täler hindurch, bis wir die Berge der Herrlichkeit erreichen. Lass uns wachsen, auch wenn wir das Wachstum nicht sehen, lass uns reifen, auch wenn der Reifeprozess schmerzt. Und wenn der Tag kommt, an dem der Glaube zum Schauen wird, an dem aus dem geknickten Rohr eine Säule im Tempel Gottes wird und aus dem glimmenden Docht eine Flamme, die nie mehr erlischt, dann, Herr, werden wir erkennen, dass alles, alles Gnade war. Jeder Fall, den du auffingst, jede Niederlage, die du in einen Sieg verkehrtest, jede Kraft, die du den Müden schenktest. Bis dahin erhalte uns in deiner Treue, die größer ist als unser Herz und alle Dinge weiß. In Jesu Namen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.